Könnt aufschlagen, Johannes Evangelium Kapitel 3 heute Morgen. Es wird die erste Stelle sein, die wir uns heute ansehen. Wir haben ja letztes Mal begonnen, uns auf so eine Entdeckungsreise zu begeben nach unserer Identität in Jesus. Und letzte Woche haben wir einige Grundlagen gelegt. Wir haben gesagt, Gott hat uns geschaffen für eine Liebesbeziehung mit sich und das ist der Sinn unseres Lebens. Nur in dieser Beziehung mit ihm werden wir wahre Erfüllung finden. Ohne ihn sind wir so wie ein Fisch außerhalb des Wassers. Ohne ihn sind wir irgendwie auf dem falschen Planeten. Sind so wie ein Löwe, der eingesperrt ist in einen Käfig. Wir sind eigentlich entfremdet von dem, was unser Leben wirklich ausmacht und wirklich lebenswert macht. Und dann haben wir auch davon gesprochen, dass seit dem ersten Sündenfall der Menschen jeder Mensch geistig gesehen eigentlich eine Totgeburt ist. Gott kann mit Unvollkommenheit nicht Gemeinschaft haben. Er ist heilig, er ist perfekt und wir sind es nicht. Wir sind alle Sünder, wir sind unvollkommen und das trennt uns von Gott. Und deswegen sind wir in Bezug auf Gott, in Beziehung auf ihn, tot. Wir haben keine Beziehung. Wir sind geistlich tot. Wir haben keine Gemeinschaft mit ihm. Und wir Menschen sind aus uns selbst auch unfähig, diese Trennung zu überwinden. Kein Mensch kann sich selbst von einem Sünder zu einem Nichtsünder machen oder perfekt machen. Das ist unmöglich. Und weil Gott uns lieb hat, hat er das, was wir nicht tun können, für uns getan. Gott ist in Jesus Mensch geworden und er hat das perfekte, sündenlose Leben für uns gelebt, was wir nicht leben können. Und dann hat er am Kreuz unseren Platz eingenommen, den Platz des Sünders und hat sich unsere Schuld zurechnen lassen, als er dort am Kreuz hing. Und er hat die Konsequenz dafür erlebt. Unsere Schuld hat ihn getrennt vom Vater, hat ihn getötet. Gott hat seinen Zorn über unsere Sünde auf Jesus ausgegossen. Er hat bezahlt für unsere Schuld. Wir könnten bildlich sagen, er hat für deinen Strafzettel bezahlt, den du ausgefasst hast, weil du ein Gesetzesbrecher bist. Also nimm mal an, du hast gesoffen und du bist zu schnell mit dem Auto unterwegs gewesen, hast einen riesen Unfall gebaut, riesen Sachschaden und dann wirst du vor Gericht gestellt und die Zeugen werden gehört und es ist offensichtlich, du bist schuldig, der Richter spricht das Urteil, sagt, ich verurteile dich zu einer Geldstrafe von, sagen wir, 100.000 Euro oder 5 Jahren Gefängnis und du schluckst, weil du hast die Kohle nicht und du lässt den Kopf hängen und die Gerichtsdiener wollen dich schon abführen und da sagt der Richter, halt, wartet und er legt seine Richterrobe ab, kommt runter hier von seine Richterbank, schreibt einen Scheck über 100.000 Euro und gibt dem Protokollführer. Er bezahlt deine Strafe für dich und du bist frei. Und wenn nur das, dann lade dich der Richter sogar zum Essen ein. Legt seinen Arm um dich und sagt, hey, ich wollte dich immer schon mal kennenlernen und Beziehung mit dir pflegen und Gemeinschaft mit dir haben. Das ist, was Gott für uns getan hat. Jesus hat am Kreuz für deine persönliche Schuld bezahlt. Und er bietet dir das an. Vergebung deiner ganzen Lebensschuld. Befreiung von aller Schuld, von allen Sünden, die du je getan hast. Er bietet dir das als Geschenk an. Frage ist, nimmst du es an oder nicht? Geschenke müssen angenommen werden, dass wir was davon haben. Dass das wirksam wird, was Jesus für dich getan hat, musst du es annehmen. Na, um bei diesem Beispiel zu bleiben, dieser Verbrecher könnte sagen, nee Richter, ich will deinen Scheck nicht. Ich will nicht, dass du für mich bezahlst. Ich will keine Beziehung mit dir haben. Okay, dann musst du deine Schuld selbst tragen. Dann musst du im Gefängnis bleiben. Und du wirst diese Freiheit und diese Beziehung, die der Richter dir schenken will, nicht erfahren. Das ist deine Entscheidung. Wir haben letztes Mal gesagt, dass unsere Errettung, das heißt die Befreiung von unserer Schuld, die uns von Gott trennt, auf zwei Ereignissen beruht. Das eine ist das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, dass er dafür bezahlt hat. Und das zweite Ereignis ist der Punkt, wo wir das für uns persönlich in Anspruch nehmen. Eine Entscheidung unsererseits, wo wir sagen, ja, das soll für mich gelten. Jesus, ich vertraue mich dir an. Und das werden wir jetzt auch in diesem Abschnitt, den wir uns hier kurz ansehen wollen, sehen. Johannes 3, beginnen wir einfach in Vers 1. Es war ein Mensch aus den Pharisäern, es war die strengste Sekte der Juden, die wollten ganz gerecht leben, mit dem Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Also ein gerechter Mann, in den Augen der Menschen zumindest, ein religiöser Mensch, ein angesehener Mann, er war ein Oberster der Juden, er war ganz oben auf der sozialen Leiter. Er hatte alles, was man erreichen kann in dieser Gesellschaft, und doch war ihm bewusst, dass ihm etwas fehlt. Nämlich das Wichtigste, die Beziehung zu Gott. Und ich denke, er hat das in Jesus gesehen, was ihm gefehlt hat. Er hat die Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater gesehen. Und das hat ihn angezogen. Und jetzt kommt er zu Jesus. Ich denke mit dieser Frage im Herzen, was hast du, was ich nicht habe? Oder wie kann ich das haben, was du hast, Jesus? Wir lesen in Vers 2, dieser kam bei ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, das heißt Lehrer, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Schleimt sich erstmal so ein bisschen rein. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, seht ihr, er kennt die Frage seines Herzens, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem oder andere Übersetzungsmöglichkeit, vielleicht besser ist, von oben her geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er kann nicht das erfahren, was Gott für ihn hat. Er hat keinen Anteil an ihm. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Die Frage von Nikodemus ist, hä? Wie kann das sein? Nikodemus war ein schlauer Mann, dem war schon klar, dass er nicht zurückgehen kann in den Leib seiner Mutter. Er sagt, Jesus, wie kann das sein? Und Jesus antwortet ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Was Jesus hier sagt, ist, dass wir nicht automatisch mit Gott Gemeinschaft haben, wenn wir geboren werden. Unsere physische Geburt bringt uns in diese Welt, aber sie bringt uns halt in Gottes Reich. Jesus sagt, wir brauchen zusätzlich eine geistliche Geburt, die Gott uns schenken will. Wir brauchen eine, oder wir haben alle eine natürliche Geburt, wir wurden aus Wasser geboren, bei unserer natürlichen Geburt, aber Jesus sagt, wir brauchen auch eine geistliche Geburt, wenn wir Beziehung mit Gott erfahren wollen. Wir sind nicht von Natur aus ein Kind Gottes. Wir haben nicht von Natur aus ein geistiges Leben. Wir sind nicht von Natur aus in Beziehung mit ihm. Wir haben keinen Anteil an ihm. Natürlich. Und deswegen sagt Jesus, nee, du brauchst auch noch eine geistliche Geburt, die Gott dir schenkt. Und dann sagt Jesus, wunder dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ihr sagt, es muss passieren. Ohne diese Geburt, die Gott dir schenkt, hast du keinen Anteil an ihm. Bist du kein Kind Gottes. Und in Vers 9 antwortet ihm Nikodemus und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Jesus, wie kann das sein, dass ein Mensch eine geistliche Geburt erlebt? Und Jesus weist ihn zuerst mal ein bisschen zurecht, sagt, du bist ein Lehrer Israels, du solltest es eigentlich aus dem Alten Testament wissend, wie das passieren kann. Und dann beantwortet er ihm seine Frage. Lesen wir im Vers 14 weiter. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss, seht ihr, wieder muss, der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Also, Jesus gibt ihm die Antwort und er antwortet ihm mit einem Bild aus dem Alten Testament. 4. Mose 21. Diese Begebenheit in der Geschichte Israels, wo die Israeliten wieder mal rebelliert haben gegen Gott und Gott hat als Gericht, als Strafe Schlangen in das Lager gesandt und wer von diesen Schlangen gebissen wurde, der ist gestorben. Und dann hat Mose, der Leiter von Israel, zu Gott ausgeschrien. Und Gott hat zu ihm gesagt, Mose, mach Folgendes. Nimm eine Stange, so eine Standartenstange, wo die ihre Wimpeln, ihre Banner aufgehängt hatten. Also nimm dir so ein Kreuz eigentlich und mach eine bronzene Schlange drauf. Oder Markus hat gesagt, bronzene. Oder wie sagt ihr hier? Bronzene. Ich bin Ausländer, ich nichts wissen. Kaufe dich auch einen Deutschbuch, hat mich viel geholfen. Was wollte ich sagen? Also diese bronzene Schlange. Bronze in der Bibel ist immer ein Metall, das für Gericht steht. Und ihr wisst, dass die Schlange in der Bibel ein Bild ist für Sünde. Also was wir hier bildlich haben, wir haben Sünde, die an einem Kreuz gerichtet wird. Und Gott sagt dem Mose, mach dir dieses Bild und jeder, der im Glauben auf diese Schlange auf dem Kreuz sieht, der wird geheilt werden und wird nicht sterben. Und Jesus sagt, das ist ein Bild auf das, was ich getan habe. Das ist ein Bild dafür, wie ein Mensch von Neuem geboren werden kann. Wie Mose diese Schlange an den Kreuz hängte, so musste ich, sagt Jesus, gekreuzigt werden, eure Schuld tragen. Und dann sagt er weiter, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben habe. Ich sehe, hier haben wir wieder diese zwei Punkte. Das eine ist, Jesus musste für uns sterben und das zweite ist, wir müssen es annehmen, im Glauben. Jesus sagt, ich muss gekreuzigt werden für eure Schuld, für eure Schuld bezahlen, weil ihr könnt es nicht selber. Und zweitens, ihr müsst es aber auch im Glauben annehmen. Es wird nicht automatisch wirksam. Und wir können uns vorstellen, wenn wir an diese Situation in Israel damals denken, dass hier Leute waren, die gebissen wurden von diesen tödlichen Schlangen und die sich da voll Schmerzen am Boden gewälzt haben. Und dann ist irgendjemand gekommen, hat gesagt, hey, Mose hat hier in der Mitte vom Lager eine bronzene Schlange an ein Kreuz gehängt und wer da drauf schaut im Glauben, der wird geheilt werden. Und ich kann mir vorstellen, dass einige von diesen Gebissenen da am Boden gelegen sind und gesagt haben, hey komm, lass mich in Ruhe. Wie kann das mich heilen, dass ich auf eine Schlange am Kreuz schaue? Komm, lass mich in Ruhe. Und die sind gestorben, obwohl es eine Rettung gab, weil sie es vielleicht nicht verstehen konnten. Und ich kann auch nicht ganz verstehen, wie das passieren kann, dass Glaube an das, was Jesus getan hat, dass das mich retten kann. Ich meine, die Bibel sagt mir, dass ich glaube, dass deswegen, ja, dass Jesus vor 2000 Jahren meine Schuld getragen hat. Und ich glaube ihm, dass es wirksam wird, wenn ich das für mich persönlich annehme. Aber ich kann es nicht völlig verstehen. Jesus hat vorher gesagt, es ist so, wenn der Geist Gottes wirkt wie der Wind. Du kannst die Auswirkung sehen, aber du kannst ihn selber nicht sehen. So ist es auch in unserem Leben. Wir können nicht ins Detail wirklich intellektuell kapieren, wie das genau passieren kann. Aber was ich bezeugen kann, die im Glauben auf Jesus schauen und sich ihm anvertrauen, die werden gerettet werden. Und deren Leben wird er verändern. Das habe ich persönlich erlebt, die Auswirkungen davon. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, Vers 17, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Er ist schon gerichtet, weil seine Sünde ihn verdammt. Also es ist wichtig, dass wir es im Glauben für uns persönlich annehmen, was Jesus für uns getan hat. Die, die sich im Glauben Jesus anvertrauen und seinem Werk für uns, die erleben diese geistliche Geburt. Das ist, was diese Bibelstelle uns sagt. Gott schenkt uns ein neues Leben, wenn wir das tun. Gottes Antwort auf unsere Bekehrung, auf unsere Glaubensentscheidung für Jesus ist dieses Geschenk einer geistlichen Geburt von oben her. Wie gesagt, es ist eine geistliche Geburt. Wir werden geistlich lebendig, das heißt, wir bekommen eine Beziehung mit Gott. Wir bekommen eine ganz neue Beziehung, ganz neue Art von Gemeinschaft mit ihm. Und es ist ein geistliches Leben, was wir zusätzlich zu unserem natürlichen, physischen Leben, was wir schon haben, dazu bekommen. Ein Leben in Beziehung mit Gott. Diese Überweisung findet statt von unserer Lebensschuld auf Jesus am Kreuz und sein gerechtes, perfektes Leben wird uns zugerechnet. Die Trennung von Gott ist überwunden und wir können Gemeinschaft haben. Wir werden zu Kindern Gottes. Und Gott nimmt durch seinen Heiligen Geist in unserem Herzen Wohnung, sagt uns die Bibel. Ist auch so ein Bild. Er schenkt uns eine Beziehung, die so eng ist, dass die Bibel davon spricht, dass der Heilige Geist, Gott selbst, in unser Herz, in unser Innerstes kommt, in unser innerstes Wesen. Und das ist wunderbar. Und diese neue Geburt ist der Anfang. Der Anfang einer hoffentlich immer wachsenden, immer reifer werdenden Liebesbeziehung mit Gott. Na, ein Baby, wenn es geboren wird, ist noch nicht fertig. Das ist der Anfang. Gott ist noch nicht fertig mit dir in deinem Leben, wenn du diese neue Geburt erlebt hast aus dem Geist. Aber es ist wichtig, dass du sie erlebst. Und wenn irgendjemand hier ist, der das noch nicht hat, möchte ich dich einladen, einfach da, wo du jetzt sitzt, in deinem Leben Jesus anzunehmen. Sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld bezahlt hast. Ich nehme das an für mich. Rette du mich. Und bestimm du ab jetzt mein Leben. Ist wichtig, weil wenn du das nicht tust, dann ist alles andere, wovon wir jetzt sprechen, bestenfalls reine Theorie für dich. Abstrakt. Du kannst es nicht erfahren, ohne geistlich geboren zu werden. Wir wollen uns heute ansehen, dieses geistliche Leben, das Gott uns schenkt. Was für ein Leben das ist. Ich kann es eigentlich kurz zusammenfassen. Das Leben, was Gott uns schenkt, ist dasselbe Leben, das Jesus hat. Wir bekommen Anteil an dem ewigen Leben Jesu. Das ist wunderbar. Als Christen sind wir nicht nur Nachahmer von Jesu Leben. Viele sagen, Jesus war ein guter Mensch, er hat uns vorgelebt, wie wir leben sollen und jetzt müssen wir versuchen, das nachzuahmen. Hey, das werden wir nie schaffen, Leute. Nee, es ist wunderbar, wir sind nicht nur Nachahmer von seinem Leben, sondern wir werden Teilhaber von seinem Leben. Und das ist ein Riesenunterschied. Ewiges Leben bedeutet nicht, dass wir unser eigenes Leben ewig weiterleben und irgendwie reformieren nach unserer Bekehrung. Ich habe so ein Bild auf einer Folie, vielleicht legst du das mal kurz auf, Nina. Genau das, und zwar das Unterste von dem, was hier auf der Folie drauf ist. So ist es richtig. Wir haben unser Leben, dann bekehren wir uns und dann bekommen wir Anteil an Jesu Leben. Nur Jesus hat ewiges Leben. Unser altes Leben, das wir ohne Gott geführt haben, das endet bei unserer neuen Geburt, bei unserer zweiten Geburt, bei unserer geistlichen Geburt und wird ersetzt durch Jesu Leben. Jesus teilt sein Auferstehungsleben mit uns. Dankeschön, Nina. Was ist ewiges Leben? Ewiges Leben bedeutet nicht nur ein langes Leben, sondern ewiges Leben bedeutet vor allem auch Lebensqualität. Die Lebensqualität eines Lebens in Beziehung mit Gott, das geprägt ist von Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist, sagt uns Römerbrief Kapitel 14. Gerettet sein bedeutet also einfach, Jesu Leben zu teilen. Gerettet sein bedeutet, Gemeinschaft mit Gott zu erfahren. Es geht um Beziehung. Die Bibel sagt uns, Jesus kennen heißt Leben. Ich lese euch hier vor, Johannes 17, Vers 3. Da sprach Jesus von sich selbst, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist Leben, Gott kennen, persönlich zu kennen, nicht nur vom Hörensagen von irgendwem anderen, sondern persönliche Beziehung. 1. Johannes 5, 20, da spricht davon, dass Jesus der wahrhaftige Gott und das ewige Leben ist. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Jesus hat nicht nur das Leben, sondern er ist das Leben. Er ist die Quelle des Lebens. Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich Christus. Ihn kennen ist Leben. 1. Johannes 5. Dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Ganz einfach eigentlich. Hast du Jesus, hast du das Leben. Hast du Jesus nicht, hast du kein Leben. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Wenn du an Jesus glaubst, hast du sein Leben. Und wie ist dieses Leben, das Jesus uns gibt? Wir brauchen nur die Evangelien lesen, wie Jesu Leben ist. Es ist ein wunderbares Leben, es ist ein heiliges Leben, es ist ein liebevolles Leben, es ist ein fruchtbares Leben, ein Leben, das siegreich ist über Versuchung und Sünde. Das Leben, das Jesus gelebt hat, ist wunderbar. Deswegen nennt die Bibel uns Heilige. Das ist, was wir jetzt sind. Wir sind keine Sünder mehr. Versteht ihr das? Wir sind keine Sünder mehr. Wir sind Heilige. Ja, die dann und wann noch sündigen in unserem Leben, obwohl wir nicht wollen. Aber wir sind keine Sünder mehr. Das ist nicht mehr unsere Natur. Wir sind nicht mehr Sünder, wir sind jetzt Heilige. Wir haben eine neue Natur. Wir sind Heilige. Und wenn wir sündigen, dann ist es eigentlich unnatürlich für uns. Dann passt es nicht zu unserer eigentlichen Natur. Na, ein Beispiel. Sag mal, du wärst ein Hund gewesen und durch irgendein Wunder wurdest du in einen Menschen verwandelt. Ja, du kannst immer noch bellen, wenn du willst. Und manche Christen glauben, sie sind super toll und super geistlich, wenn sie das tun, sind irregeleitet. Aber eigentlich ist es unnatürlich, oder? Wenn du als Mensch bellst. Wenn ich mit dir ein Gespräch haben will und du bellst mich nur zurück an, ist irgendwie ein bisschen seltsam, oder? Irgendwie ein bisschen komisch. Da stimmt das nicht. Du hast ein viel höheres Potenzial als ein Hund. So ist es auch in unserer Beziehung mit Gott. Sein Leben ist ein heiliges und ein siegreiches Leben. Du bist kein Sünder mehr. Du bist ein Heiliger. Und ich muss auch sagen, sein Leben ist das einzige siegreiche Leben, das es gibt. Und wir können praktisch nur so leben, wenn wir ihn sein Leben durch uns leben lassen. Nicht, wenn wir es aus eigener Kraft versuchen. Das ist eine Fehlgeburt. Das wird nie funktionieren. Es funktioniert nur, wenn wir sozusagen sein Leben, was schon in uns ist, rauslassen. Und das ist der Grund, warum wir Christen so oft versagen, weil wir auf unsere eigene Kraft vertrauen, statt auf Jesu Kraft, der in uns wohnt. Unser Problem ist, dass wir noch immer im Selbstvertrauen leben. Ah, ich kriege das hin, ich werde damit fertig. Wir leben noch im Selbstvertrauen, statt im Gottvertrauen. Das ist unser Problem. Wir versuchen uns selbst zu beherrschen, statt uns von ihm beherrschen zu lassen. Und da ist wieder ein feiner Unterschied. Wir wollen unser eigenes Leben leben, statt dass wir Jesus sein Leben durch uns leben lassen. Das ist unser Problem. Deswegen fallen wir auf die Nase. Deswegen sündigen wir noch immer, obwohl wir eigentlich Heilige sind. Und Jesus möchte sein Leben, dieses selbe heilige und sündenlose Leben, was er vor 2000 Jahren durch seinen Leib gelebt hat, dieses selbe Leben will er jetzt, heute und hier durch uns leben. Wir als seine Gemeinde, wir sind jetzt sein Leib in dieser Welt. Und Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und genauso wie er das Gesetz erfüllt hat, wie er ein perfektes Leben gelebt hat vor 2000 Jahren, will er das heute durch dich tun. Wir können es nicht aus eigener Kraft, sondern nur, wenn er das tut. Sein Leben ist in uns, so wie das Leben des Weinstocks in der Rebe ist. Das ist ein Bild, was Jesus verwendet hat. Johannes 15. Kennen wir alle. Er sagt, Jesus, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Eine Rebe, die vom Weinstock abgeschnitten ist, die bringt keine Frucht. Die stirbt, die verdorrt. Und nicht mal ein Weingärtner, der kann ohne einen Weinstock Weintrauben produzieren. Das ist unmöglich. Er kann vielleicht Plastiktrauben herstellen, aber die werden nicht so schmecken wie die echten Trauben. Das, was wir produzieren, ist tot, ist ungenießbar, nicht lebendig. Nur Jesus kann wahres Leben produzieren. Deswegen müssen wir mit Jesus verbunden bleiben und auf ihn vertrauen. Aus eigener Kraft, unabhängig von ihm, werden wir nie gute Frucht bringen in unserem Leben, die unseren Vater im Himmel ehrt. Wir sind unfähig, aus uns selbst ein heiliges und gottgefälliges Leben zu leben. Das könnt ihr vergessen. Braucht ihr gar nicht erst probieren. Ich denke, die meisten von uns haben es probiert und sind auf die Nase gefallen. Wir wissen, dass es nicht geht. Ich weiß es. Aus eigener Erfahrung. Es ist unmöglich. Aber Jesus, er ist fähig, durch uns zu tun, durch seinen Geist, was wir nicht tun können. Gibt es irgendeine Versuchung, mit der du kämpfst? Oder immer wieder auf die Nase fällst? Oder gibt es irgendwie eine Person in dieser Welt, auf die du so einen richtigen Hals hast, wo du nicht fertig wirst mit? Glaubst du, dass Jesus dieser Versuchung widerstehen kann, mit der du gerade kämpfst? Denkst du, dass Jesus diesen Menschen lieben kann, der dich verletzt hat? Denkst du, dass er vergeben kann? Denkst du, dass er gute Frucht bringen kann? Und die Antwort ist offensichtlich ja. Wir wissen das, weil er hat es bereits getan. Vor 2000 Jahren, als er ein perfektes Leben gelebt hat hier in dieser Welt. Und glaubst du, wenn er damals so ein Leben leben konnte, dass er es auch heute noch kann? Ja, natürlich, warum soll das nicht können? Und das ist, was er tun will. So wichtig, dass wir das verstehen. Ein siegreiches Leben ist sein Leben, das er durch mich lebt. Das ist das einzig siegreiche Leben, das es gibt. Und Epheserbrief im Kapitel 1, da heißt es, dass Gott mit derselben Kraft in unserem Leben am Wirken ist, mit der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Überlegt euch das mal. Wow, das ist Power. Er ist fähig, alles zu tun. Eine meiner Lieblingsstellen im Epheser 3, da heißt es, er ist fähig, alles zu tun, über alles, heißt es dort, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken können. Ich mag das. Ich mag diese Superlative, der Bibel. Was ist über alles? Wie viel ist das? Wie viel ist über die Maßen mehr sogar, als wir erdenken oder erbitten können? Wie viel ist das? Ich meine, wir Menschen, wir können uns sehr viel erdenken. Wir können uns sehr viel vorstellen, oder? Brauchen nur mal diese Science-Fiction-Filme ansehen, die es gibt. Herr der Ringe, Star Wars oder diese abgefahrenen Filme, wo die Mutter plötzlich mit der Tochter tauscht und sie findet sich in ihrem Leib wieder und umgekehrt. Wir Menschen können uns viel vorstellen. Die Bibel sagt, Gott kann über die Maßen mehr tun, als wir uns überhaupt vorstellen können. Wie viel ist das? Leute, wir haben keine Vorstellung von dem, was Gott in unserem Leben tun kann. Sein Leben ist ein ewiges Leben. Und es ist wunderbar. Und wahrscheinlich geht es euch auch so. Ich bin immer wieder überrascht von Gott. Überrascht von dem, was er tun kann. Er tut mehr, als ich erwarte. Es ist wunderbar, das zu erfahren. Gottes Wirken in unserem Leben. Und wieder, wie können wir so ein Leben leben, so ein siegreiches, übernatürliches Leben, mit einer Lebensqualität, die unsere Vorstellung sprengt? Paulus sagt im Galater 2,20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das heißt hier in meinem irdischen Leib, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Wieder, das ist der Schlüssel. Nicht mein Leben, sein Leben. Ich wende mich von mir ab und meinen Kämpfen hin zu Jesus. Und ich halte mein Eigenleben für beendet, stelle mich ihm zur Verfügung. Und dann kann er sein Leben, das schon in mir ist, durch mich leben. Nicht unabhängig von mir, nicht getrennt von mir, aber durch mich oder gemeinsam mit mir. Und es ist wunderbar. Wir können wirklich unser Leben tauschen, wie das in diesen Filmen ist. Jesus tauscht unser altes Leben gegen sein neues Auferstehungsleben. Jesu Leben. Mann, das ist ein gutes Geschäft, oder? Wunderbarer Deal für uns. Wir haben neues Leben in Jesus. Das ist der erste Punkt, den ich mir heute anschauen wollte. Unser neues Leben in Jesus. Jetzt möchte ich mir gemeinsam mit euch noch ein paar Gedanken machen darüber, dass wir wirklich eine neue Schöpfung sind. Das ist erstmal was wir begreifen müssen. Wir sind eine neue Schöpfung. 2. Korinther 5, Vers 17, da heißt es, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir müssen es verstehen, wir müssen verstehen, was für eine umwälzende Veränderung passiert ist mit uns, als wir uns Jesus anvertraut haben und wir geistig neu geboren wurden. Da ist was passiert, das ist so lebensverändernd, wie die Metamorphose einer Raube in einen Schmetterling, wovon wir letztes Mal gesprochen haben. Es ist so radikal, dass Gott es nicht als einen neuen Anstrich oder als eine Reformation unseres Lebens bezeichnet, sondern dass er es als eine neue Schöpfung bezeichnet. Er spricht davon, dass wir eine neue Schöpfung sind in Jesus Christus. Schöpfung, warte mal, das erinnert mich daran, an diesen Akt, wo Gott aus dem Nichts alles, was existiert, in die Existenz gesprochen hat. Das ist Schöpfung. So was ist mit uns passiert. Das Alte ist hinweggetan und etwas existenziell ganz Neues ist entstanden. Etwas, was vorher nicht da war. Ein neues Leben. Es wurde nicht nur ein neues Leben unserem alten Leben hinzugefügt. Nee, das alte Leben ist weg. Wir sind verwandelt worden. Da hat eine Metamorphose stattgefunden. Mit uns. So wie die Verwandlung einer Raupe in einen Schmetterling. Wir waren Sünder, aber jetzt sind wir Heilige in Jesus Christus. Das ist auch eine wichtige biblische Phrase. In Christus. Werden wir uns noch oft ansehen in dieser Serie über unsere Identität in Christus. Wer sind wir in Christus? Was bedeutet in Christus? Bei unserer Bekehrung, da haben wir uns mit Jesus identifiziert. Und damit haben wir ihn sozusagen als unseren Repräsentanten gewählt. Die Bibel beschreibt das so, dass wir in ihn versetzt wurden. Das ist unsere geistliche Position. So wie dieser Müsli-Riegel, den ich heute Morgen gegessen habe, der ist in mir. Das ist seine Position jetzt. Und wo immer ich hingehe, dort geht er mit mir hin. Was immer ich tue, das tut er sozusagen mit mir. Weil der ist in mir. Wir sind geistlich in Jesus. Er ist unsere Identität. Er repräsentiert uns. Vielleicht noch ein Beispiel, was dieses Konzept verdeutlicht. Wir kennen dieses Konzept von Repräsentanz. Zum Beispiel bei den Olympischen Spielen. Jede Nation sendet ihre besten Athleten zu den Spielen, um sie zu repräsentieren. Und in einem gewissen Sinn, wenn unsere Sportler gewinnen, dann gewinnen wir mit ihnen. Und wenn sie verlieren, dann verlieren wir mit ihnen, oder? Am Ende, wenn der Medaillenspiegel verkündigt wird, zum Beispiel hier bei den letzten Winterspielen, da hat es geheißen, Deutschland hat 29 Medaillen gewonnen, die Vereinigten Staaten 25 und Österreich immerhin 23. Müssen wir mal überlegen. Wir sind so nicht mal 8 Millionen Leute im Vergleich zu 80 Millionen hier in Deutschland. Aber so ist es. Deutschland hat 29 gewonnen, USA 25, Österreich 23. Seht ihr, Jesus ist unser Repräsentant. Er ist für uns in den Ring gestiegen. Und das, was mit ihm passiert ist, das ist auch mit uns passiert, geistlich. Schlagt auf dem Römerbrief Kapitel 6. Das ist die zweite Stelle, die wir uns heute Morgen gemeinsam ansehen wollen. Römerbrief Kapitel 6. Wir lesen ab Vers 3. Da schreibt Paulus, oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln oder leben. Denn wir sind verwachsen mit der Gleichheit seines Todes. So werden wir es auch mit der Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Wenn wir diese Verse lesen, dann fällt uns auf, dass nicht nur etwas für mich geschehen ist, sondern gleichzeitig auch etwas mit mir geschehen ist, als Jesus gestorben ist und begraben wurde und auferweckt wurde. Und das ist nicht nur irgendwie eine Vorstellung oder irgendwie ein Bild, sondern es ist eine echte historische geistliche Tatsache. Das ist passiert. Wir wurden auf Christus getauft. Das drückt unsere Identifikation mit ihm aus. Wir sind in ihm. Wir sind verwachsen mit ihm. Und wir drücken das, nachdem wir uns bekehrt haben, da ist das passiert, drücken wir das auch in diesem Bild der Taufe aus, dass das passiert ist mit uns. Wir werden eine Taufe haben in 3 Wochen. Wer sich noch taufen lassen will, kommt auf mich zu nachher. Aber wir sind auf Christus getauft, geistlich, identifiziert mit ihm. Wir sind in ihm, wir sind verwachsen mit ihm, heißt es hier. Wir waren in ihm, als er gehandelt hat. Was mit ihm geschah, das geschah mit uns. Was er hat, das haben jetzt wir. Ist wieder was, was wir schwer verstehen können. So wie vor 2000 Jahren unsere Sünde auf ihn gelegt wurde, als am Kreuz hing, bevor wir diese Sünden überhaupt begangen haben, Und das hat uns Rechtfertigung gebracht vor Gott und Vergebung. Auf dieselbe Art und Weise ist geistig auch was mit uns geschehen, als Jesus gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden ist. Auf irgendeine mystische, geistige Art und Weise, die wir nicht ganz kapieren können. Wie gesagt, ich kann es nicht wirklich völlig verstehen, wie das sein kann, dass meine Schuld im Vorhinein schon auf Jesus gelegt worden konnte vor 2000 Jahren und dass ich jetzt im Gegenzug seine Gerechtigkeit angerechnet werden kann. Genauso kann ich das nicht völlig verstehen, wie ich mit Christus gekreuzigt werden konnte damals und mit ihm begraben werden konnte und mit ihm auferstehen konnte. Ich kann es nicht völlig verstehen. Ich verstehe genug, dass die Bibel mir das sagt, dass ich das annehmen kann. Und wisst ihr was, die Bibel verlangt nirgendwo von uns, dass wir Gott immer verstehen. Sondern Gott möchte, dass wir ihm glauben. Wir sind gerettet durch Glauben und nicht durch Verstehen. Und wir können genug verstehen, damit wir erkennen können, wie wir gerettet werden können. Und dass das die Wahrheit ist, das können wir erkennen. Aber wir werden Gott nie völlig verstehen. Und wisst ihr was, es ist gut so. Wenn ich Gott völlig verstehen könnte, immer, dann wäre nicht Gott, sondern hätte ich ihn selber geschnitzt. Mich ermutigt es eigentlich, dass ich Gott nicht immer verstehe. Den ewigen und endlichen Gott. Weil das zeigt mir, dass ich den richtigen Gott anbete. Der Gott, der gesagt hat, meine Wege sind höher als eure Wege und meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Aber das ist, was die Bibel uns sagt. Es ist nicht nur was für uns passiert, es ist etwas mit uns passiert. Damals, als Jesus gekreuzigt, gestorben und auferweckt wurde. Das Erste, was passiert ist, wir wurden mit seinem Tod identifiziert. Apostel Paulus schreibt uns im 2. Korintherbrief, die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Also wir sind gestorben mit ihm, weil wir in ihm waren, in unserem Repräsentanten. Wir sind verwachsen mit der Gleichheit seines Todes, heißt es hier in Römer 6. Also unser alter Mensch, der wir vor unserer Bekehrung waren, dieser natürliche, sündige Mensch, der von Gott autonom gelebt hat, der wurde mitgetötet mit ihm am Kreuz. Der existiert nicht mehr. Der ist tot. Wir haben ihn ausgezogen, wir haben ihn abgelegt, um mit Kolosserbrief oder Epheserbrief zu sprechen. Und unser alter Mensch, der wir vor Jesus waren, den haben wir mit Jesus begraben. Das drücken wir in der Taufe aus, wenn wir um das Wasser gehen. Und dann zweitens, wir wurden mit Jesus auferweckt zu einem neuen Leben. Kommen wieder heraus aus dem Wasser. Das ist dieses Zeichen in der Taufe. Wir wurden auferweckt zu einem neuen Leben, seinem Auferstehungsleben, das Leben, wovon wir vorhin gesprochen haben. Und wir dürfen sein Leben mit ihm leben, wir dürfen es teilen. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind ein neuer Mensch. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir sind nicht mehr dieselben wie vor unserer Bekehrung. Wir haben eine neue Geburt erlebt. Wir sind in eine neue geistliche Familie hineingeboren, in die Familie Gottes. Neue Familie mit einem neuen Oberhaupt, neuen Repräsentanten. Gott wohnt in unserem Herzen. Wir haben eine neue Natur. Unser Leib ist jetzt der Tempel des Heiligen Geistes, der uns beherrschen will. Wir sind jetzt ein anderer Mensch, ein neuer Mensch, mit ganz neuen Impulsen, wo wir jetzt Gott kennen wollen und ihn ehren wollen und ihm gefallen wollen und ihm ähnlich sein wollen. Es gibt eine Geschichte von dem Kirchenvater Augustinus. Der hat ein sehr ausschweifendes und unmoralisches Leben gelebt, bevor er zu Jesus gekommen ist. Und dann nach seiner Bekehrung ist ihm irgendwann mal wieder so eine alte Konkubine begegnet aus seinem vorigen Leben. Und er hat ihm gewunken, hat gesagt, huhu, Augustinus, ich bin's. Und Augustinus hat sich umgedreht, ist davongelaufen und hat geschrien, aber ich bin's nicht, ich bin's nicht. Wir sind's nicht. Wir sind immer dieselben. Wir sind eine neue Schöpfung geworden. Und weil wir ein neuer Mensch sind, müssen wir auch nicht mehr so leben wie vor unserer Bekehrung. Wir dürfen anders leben, Jesus ähnlich. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir können Versuchungen widerstehen in Jesus. Mein alter Mensch, der konnte nicht anders. Der alte Günther war ein Sklave der Sünde. Ich konnte Versuchungen nicht widerstehen. Ich hatte keine Kraft dazu. Ich hatte keine Autorität dazu. Ich musste sündigen. Ich konnte gar nicht anders leben. Ich lebte im Reich der Finsternis. Doch jetzt bin ich ein neuer Mensch. Und ich bin nicht mehr unter der Autorität der Sünde und von Satan, sondern ich bin jetzt im Reich des Lichts. Und ich bin unter der Autorität meines neuen Königs, und das ist Jesus. Gott sagt uns in der Bibel, ich darf mitherrschen mit ihm. Und ich darf sein Leben, das er mit mir teilt, ausleben. Ich muss der Sünde nicht mehr dienen. Und der Herr fordert uns hier durch Paulus heraus, diese Wahrheiten im Glauben aufzunehmen. Er sagt, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Wenn wir diese Wahrheiten verstanden haben und wenn wir die im Glauben angenommen haben, bleibt uns immer noch eines, und das ist, wir müssen sie auch im Glauben ausleben. Weil erst dann werden diese Dinge Wirklichkeit in unserem Leben. Jesus hat gesagt, wer meine Worte hört und sie tut, der ist derjenige, der sein Lebenshaus auf ein sicheres Fundament aufbaut, das Bestand hat. Es ist wichtig, wir müssen das ausleben. Wir müssen diese geistlichen Tatsachen, die wir hier gelesen haben, wir müssen die täglich auf unser Leben anwenden. Das heißt, dass wir unser sündiges Eigenleben täglich verleugnen und uns Jesus hingeben. Das hat Jesus gesagt, oder? Er hat gesagt, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf täglich, richte sich selbst täglich hin und dann folge er mir nach. Das ist, was ein Jünger ist. Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Galater 2, Galater 5 sagt, die dem Christus angehören, haben das Fleisch, das heißt ihre sündigen Impulse samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Galater 6 sagt er, durch das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus ist mir die Welt gekreuzigt und nicht der Welt. Also, die gottlose Welt und meine sündigen Begierden, die sind für mich gestorben und nicht für sie. Ja, ich bin sogar für mich selbst gestorben, sagt der Paulus. Das Einzige, was ich noch will, ja, meine einzige Liebe, meine einzige Leidenschaft, mein einziges Leben, was ich noch leben will, das ist Christus. Das Leben ist für mich Christus, hat er gesagt im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 21. Das Leben ist für mich Christus. Für ihn allein bin ich lebendig. Für ihn will ich leben und mit ihm will ich leben. Er ist mein Leben. Das ist seine Lebensphilosophie. Das ist eine gute christliche Lebensphilosophie. Und Römerbrief, Kapitel 6, da beschreibt uns der Apostel Paulus das Ausleben dieser vorher hier beschriebenen Wahrheiten folgendermaßen. Im Vers 12 schreibt er weiter, so herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass seinen Lüsten gehorche, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. So leben wir das aus. Dass wir uns nicht mehr der Sünde zur Verfügung stellen als Werkzeug, sondern Gott zur Verfügung stellen als Werkzeug. Na, es gibt so ein Lied von Bob Dylan. Vielleicht sind einige noch alt genug, das zu kennen. Bob Dylan hat mal ein Lied geschrieben mit dem Titel You've Got to Serve Somebody. Also irgendjemanden musst du dienen. Das ist eine große Wahrheit. Jeder Mensch ist ein Diener. Nicht zu dienen ist keine Option. Und wir haben die Wahl lediglich, wem wir dienen wollen. Getrennt von Gott hatten wir keine Wahl. Da waren wir automatisch Diener der Sünde und letztlich Diener von Satan. Wir waren Sklaven der Sünde. Wir hatten keine Wahl. Aber als Christen haben wir eine Wahl. Wir haben die Wahl, wir können der Sünde dienen und dem Teufel, oder wir können Gott dienen. Wir können noch sündigen als von oben her neugeborene Menschen, als Christen. Wir können noch sündigen, wenn wir wirklich wollen. Aber die wunderbare Nachricht ist, wir müssen nicht mehr sündigen. Wir können anders leben. Wir können auch ein heiliges Leben leben, wenn wir uns Gott hingeben. Wir können Werkzeuge sein in der Hand von Satan oder Werkzeuge sein in der Hand von Gott. Es ist interessant, dieses Wort Werkzeuge hier, das kann auch übersetzt werden mit Waffen. Das macht das Ganze noch stärker, oder? Du kannst eine Waffe sein in der Hand Gottes oder du kannst eine Waffe sein in der Hand von seinem Feind in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Ist deine Wahl. Wem willst du dienen? Wessen Waffe oder Werkzeug willst du sein in dieser Welt? Mir fällt bei den gegebenen Optionen die Wahl nicht allzu schwer. Ich will viel lieber von Gott gebraucht werden als vom Teufel. Und Leute, wem sollten wir sonst dienen als unserem Erlöser, der uns so sehr geliebt hat, dass er uns gedient hat und alles für uns gegeben hat? Es wäre pervers unter diesen Umständen, wenn wir uns seinem Feind zur Verfügung stellen würden. Oder wenn wir es auf der Beziehungsebene betrachten wollen, stell dir vor, du bist eine Frau. Und ich weiß, das wird den Frauen ungemein leichter fallen als den Männern. Aber bemüht euch, Jungs. Stellt euch vor, du bist eine Frau. Und stell dir vor, du bist verheiratet oder du warst verheiratet mit einem Sadisten. Der hat dich belogen, der hat dich betrogen, der hat dich vergewaltigt, der hat dich misshandelt, der hat dich unterjocht, der hat dich verletzt. Doch dann hast du Gott sei Dank einen guten Richter gefunden und der hat dich freigesprochen von diesem Mann, der hat eure Ehe annulliert. Und dann hast du deinen Traummann getroffen, ist wieder geheiratet und dieser Typ, der ist wunderbar, er ist liebevoll, er ist zärtlich, er ist ein guter Mann. Du gehörst jetzt zu ihm. Du willst fruchtbar sein für ihn. Du willst für ihn seine Kinder gebären, wenn wir das Bild benutzen wollen. Leute, es wäre verrückt. Wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Verrückt. Es wäre daneben. Es wäre verrückt, es wäre pervers, es wäre falsch. Aber du könntest noch fremdgehen und Ehebruch treiben. Du könntest fremdgehen, zurück zu diesem alten Sadisten, von dem du befreit wurdest. Und du könntest sogar Hurenkinder zeugen mit ihm, sozusagen fruchtbar sein für ihn. Aber wie falsch wäre das? Wie pervers wäre das, wenn du das tun würdest? Und so ist es auch in unserem Leben. So ist es in unserer Beziehung mit Gott und zur Sünde. Die Bibel verwendet oft dieses Bild als Gott, als unseren Ehemann und uns als seiner Braut oder seiner Ehefrau. Und die Bibel verwendet oder bezeichnet geistliche Untreue als Ehebruch. Wir Christen, wir können geistig fremd gehen und sündigen und falsche Frucht bringen in unserem Leben. Aber das ist doch furchtbar. Das ist total unpassend, oder? Wir sind Heilige. Das ist pervers, das ist eine Tragödie, wenn ein Christ so lebt. Wir wollen uns Gott hingeben und für ihn fruchtbar sein. Aber wir haben die Wahl. Liebe lässt immer eine große Freiheit. Und wir haben die Wahl. Aber mit Freiheit kommt auch immer Verantwortung. Und wir stehen täglich vor der Entscheidung. Werden wir treu sein oder werden wir ihm untreu sein? Täglich die Entscheidung, für wen will ich leben? Für was will ich leben? Welche Frucht will ich bringen? Will ich eine Kelle sein in Gottes Hand, um sein Reich zu bauen? Oder werde ich ein Vorschlaghammer sein in der Hand von Satan, um zu zerstören? Werde ich andere Menschen aufbauen oder werde ich sie runterziehen und sie verletzen und sie fertig machen? Und es ist wieder sehr wichtig, dass wir im Auge behalten, dass Gott nicht von uns erwartet, dass wir seine Frucht aus uns selbst produzieren, aus eigener Kraft. Das erwartet er nicht, weil das ist unmöglich für uns, das können wir nicht. Und die große Wahrheit, die wir heute lernen, ist, dass Gott selbst in uns wohnt, durch seinen Heiligen Geist, und er möchte seine Frucht in uns produzieren. Unser Anteil an diesem Prozess ist, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen und dass wir uns ihm hingeben. Na, eine Ehefrau kann nicht aus sich selbst Kinder kriegen ohne fremde Hilfe von außen. Das funktioniert nicht. Das passiert nicht von sich selbst. Nur der Ehemann, der kann sich schwängern. Und auch das passiert nicht von selbst. Ein liebevoller Ehemann wird seine Ehefrau nie vergewaltigen, sondern sie muss sich ihm hingeben in Liebe. Und genauso ist es mit unserer Beziehung mit Gott. Wir müssen uns Gott aktiv zur Verfügung stellen. Wir legen uns in seine Hand und wir reagieren im Glauben auf seine Verheißungen, die er uns gegeben hat. So wie die Maria das getan hat, die Mutter von Jesus. Sie hat auf die Macht Gottes vertraut und hat sich einfach ihm zur Verfügung gestellt. Hat gesagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und was war das Ergebnis davon? Gott hat Jesus gezeugt in ihr. Er brachte Frucht durch sie. Nicht getrennt von ihr, aber er hat es getan, was sie nicht selbst konnte, durch sie. Das ist unser Vorbild. Folgt diesem Vorbild jeden Morgen und jedes Mal, wenn ihr vor einer Versuchung steht. Ergreift diese Wahrheiten hier im Glauben und legt euch in Jesu Hände. Vertraut euch seiner Kraft an und seinem Leben in euch. Das ist nichts Abstraktes, irgendwie weltfremdes, theologisches. Das ist sehr praktisch. Probiert das mal aus, dass es wirklich sagt. Ich bin der Sünde und dem Teufel und der Welt gestorben mit Christus. Die haben keine Autorität mehr über mich. Ich habe ein neues Leben. Jesus, du bist mein geistlicher Ehemann. Ich lege mich in deine Hände. Hier stelle ich mich als Werkzeug zur Verfügung. Hier sind meine Hände, mein Mund, meine Gedanken. Sie gehören dir. Ich will dein Werkzeug. Ich will eine Waffe für dich sein. Und ich stelle mich dir zur Verfügung und vertraue darauf, dass du siegreich bist in mir und dass du deine Frucht hervorbringst durch mein Leben. Tu das, wenn du perverse Gedanken hast. Sag Jesus, ich gebe dir mein Denken. Wenn du versucht bist, was Böses zu sagen, Jesus, ich gebe dir meinen Mund, ist dein Werkzeug. Leb du dein Leben durch mich. Das ist was sehr Praktisches und was sehr Machtvolles, Kraftvolles. Also lass uns zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. Erstens, wir sind nicht mehr dieselben, die wir vor unserer Bekehrung waren. Wir haben ein neues Leben, Jesu Leben, das er mit uns teilt. Und zweitens, wir sind eine neue Schöpfung. Wir sind nicht mehr länger Sünder, sondern wir sind Heilige. Und deswegen müssen wir auch nicht mehr länger so leben wie früher. Wir können anders leben, heilig. Und das ist wunderbar, weil in diesem Wort heilig steckt das Wort Heil drinnen. Ein heiliges Leben ist immer ein heiles Leben. Es ist wunderbar, so zu leben. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du dein Leben mit uns teilst. Und Gott, ich denke, wir können das alle sagen, dass wir uns das wünschen in unserem Herzen, wirklich heil zu leben. Und ich danke dir, dass du uns das anbietest in der Beziehung mit dir. Danke, Jesus, für dein Leben. Danke, dass du in uns stärker bist als alles andere. Alle anderen Impulse in unserem Leben, alle anderen Dinge in dieser Welt. Und danke, Herr, dass wir heil leben können, wenn wir uns dir nur hingeben und dir vertrauen. Und ich bitte jetzt, stärk unser Vertrauen und hilf uns, Gott, dass wir das wirklich in Anspruch nehmen. Dass wir unseren Reichtum nicht sozusagen auf der Bank liegen lassen, sondern dass wir wirklich anfangen, dein Leben zu leben. Dir dein Leben leben zu lassen, das in uns ist. Du bist wunderbar, Herr. Wir lieben dich. Wir sind beeindruckt von dem, was du für uns getan hast. Wir sind beeindruckt von dem, was du uns schenkst. Und wir sind immer wieder überrascht, dass du so viel mehr tun kannst, als wir uns überhaupt vorstellen können. Du bist wunderbar, Herr. Wir beten dich an und wir danken dir. Amen.